für die nette Einladung. Es ist mir eine große Freude, hier zu sein, insbesondere vor erstaunlicherweise so zahlreich erschienenem Publikum, erstaunlich vor dem Hintergrund von Frühlingszauber und Fußball-Euphorie. Letzteres wird man vielleicht noch zu sehen haben, wie sich das umsetzt. Ja, ich möchte heute wiederum über Wertewandel sprechen, was ich auch schon im Dezember getan habe, das heute aber stärker in den Kontext des aufsteigenden Populismus und insbesondere des Rechtspopulismus stellen und wie sich das zueinander verhält. In den öffentlichen Diskursen, aber auch in den akademischen Debatten, insbesondere auch in meiner Zunft der Politikwissenschaft, hat über die letzten 10 bis 15 Jahre die Debatte einen deutlich pessimistischen Ton und pessimistische Nuancen angenommen, insbesondere wenn es darum geht, die Zukunftsfähigkeit von Demokratie nach westlichem Modell, nach liberalem Modell zu beurteilen. Die Zunft hat mit relativer Sorge beobachtet, wie Autokratien etwa in China oder auch in Singapur sich erfolgreich modernisieren, technologisch betrachtet, wirtschaftlich betrachtet, aber trotzdem anscheinend an den Grundpfeilern dieser autokratischen Systeme sich nichts rührt. Man hat dann mit Sorge betrachtet, dass es gewissermaßen einen Rückschwung zum Autoritarismus in Ländern gibt und gab, die eigentlich, ich dachte das zumindest so, auf dem Weg zu einer demokratischen Entwicklung waren. Ich nenne Russland und die Türkei. Diese Besorgnis war aber immer noch mit einer gewissen Beruhigungspille verbunden, weil man gewissermaßen schon dazu zur Kenntnis nehmen konnte, auch in Anbetracht des gescheiterten arabischen Frühlings, dass das ja alles außerhalb des westlichen Kulturkreises passiert und dass sozusagen die westliche Kultur nach wie vor die Grundfeste der Demokratie darstellt und dass wir hier keinerlei Anzeichen von Gefährdung oder von Dekonsolidierung beobachten können. Erste Fragezeichen gegenüber dieser Sichtweise wurden mit Entwicklungen in Ungarn und in Polen deutlich und jetzt aber auch massiver noch mit dem Erfolg des Rechtspopulismus in einigen sehr etablierten westlichen Demokratien. Sie werden ja nächste Woche etwas über Brexit hören, Trump und andere Erfolge von in Referenden und in Wahlen von den rechtspopulistischen Parteien in westeuropäischen Demokratien, Gott sei Dank nicht in Österreich, über die Präsidentschaftswahl, wo der Kelch gerade mal noch mal knapp vorbeigeht. Allgemein kann man sagen, dass die öffentliche Debatte, dass man gewissen Interpretationsfiguren begegnet, die in der Zivilisations- und Gesellschaftskritik schon seit sehr langer Zeit einen festen Platz haben. Das geht eigentlich zurück bis Oswald Spengler, Untergang des Abendlandes, wo er die Idee vertritt, dass jede Kultur gewissermaßen durch Zyklen geht, wo es eine Blütephase gibt, die dann aber unweigerlich mit einer Phase des Niedergangs und der Dekadenz verbunden ist. Und so findet man gewisserweise auch sehr häufig in den Medien, aber auch zum Teil in den akademischen Debatten eine Sichtweise, die versucht, diesen Kontrast aufzuspannen, dass man sagt auf der einen Seite, ja natürlich, unzweifelhaft, wenn wir sehen, wie sich unsere Technologien entwickeln, unsere Autos, unsere Haushaltsausstattung, unsere Handys, unsere Smartphones und so weiter und so fort, Kommunikations- und Informationstechnologien, wir haben unzweifelhaft technologischen Fortschritt. Aber kontrastiert sich dies nicht in vielerlei Hinsicht mit moralischem Rückschritt. Und der Rechtspopulismus könnte gewissermaßen als Indiz für diesen Rückschritt gesehen werden. Also mit dieser Denkfigur wird man zurzeit relativ häufig konfrontiert, in der einen oder anderen Form. Ich versuche Sie heute vielleicht davon zu überzeugen, dass der Erfolg des Populismus keineswegs ein Indikator dafür ist, dass sich die Öffentlichkeiten, und damit meine ich die Bürgerinnen und Bürger, in ihren Mentalitäten, in ihrem Mindset, in ihren Werten rückschrittlich entwickelt hätten, sondern dass es dafür andere Gründe gibt, warum insbesondere der Rechtspopulismus in letzter Zeit erfolgreich war. Ich möchte mich dazu nicht auf philosophische Spekulationen stützen, oder auf subjektive Beobachtungen, die ich selber oder andere Gelehrte gemacht habe, sondern auf, ich sage jetzt mal frech heraus, objektiv erhobene sozialwissenschaftliche Daten, die aus dieser Studie hier kommen, im deutschen Sprachraum bekannt als die Weltwerte-Studie, im englischen Sprachraum bekannt als World Values Survey. Sie können das auch gerne googeln, unter dieser Internetadresse hier www.worldvaluesurvey.org. Dort können Sie alles Mögliche über die Studie herausfinden in Bezug auf, wie werden die durchgeführt, wie sehen die Fragebögen aus, wer wird überhaupt befragt, in welchen Ländern findet das statt, wie viele Leute werden befragt, seit welchen Zeiträumen gibt es die Studie schon und so weiter und so fort. Vielleicht nur ein paar kurze Bemerkungen hierzu. Die Studie existiert seit Anfang der 80er Jahre. Wir haben also für manche Öffentlichkeiten und Bevölkerung eine Zeitreihe, die bis in die 80er Jahre zurückreicht, sind also mittlerweile 35 Jahre. Also schon ein Zeitraum, wo man sagen kann, wir haben einen Zeitraum, der groß genug ist, um hier etwas über Trends, und große Trends vor allem, zu sagen. Und wir erheben national repräsentative Daten. Das heißt, die Leute, die wir pro Land befragen, sind repräsentativ ausgewählt. Und was man da so an Prozentanteilen findet, so und so viele Leute sind religiös, so und so viele Leute sind tolerant, so und so viele Leute sind für diese Partei oder jene Partei. Diese Daten sind valide im Sinne, dass sie repräsentativ für die Gesamtbevölkerung sind, die sich im Alter zwischen 18 und dann gibt es keine Obergrenze, bewegt. Wir fragen ein Programm ab, wo es mehr darum geht, nicht so sehr wie jetzt in Meinungsumfragen, die man oft in Zeitungen und Magazinen sieht, wo tagesaktuelle Dinge abgefragt werden. Für welche Partei sind Sie? Welche Sympathiewert hat gerade der Kanzlerkandidat oder der Präsidentschaftskandidat? Nein, was wir möchten, ist in die tiefen Überzeugungen der Menschen hineinzusteigen. Was sie wirklich glauben, was sie für gut und richtig halten, was sie für moralisch wünschenswert und weniger wünschenswert halten und so weiter und so fort. Also es geht um die Glaubenssysteme, die Überzeugungssysteme, die Werte geben, was die Menschen vom Leben wollen und erwarten. Die Themenpalette ist dementsprechend relativ breit, aber auch wiederum eingegrenzt, weil wir dann in dem Moment auch nur Dinge abfragen, von denen wir glauben, dass sie in jeder Kultur von einer Bedeutung sind. Von etwas anders gelagerter Bedeutung, aber dass sie doch in jeder Kultur gewisse Bedeutung haben, wie zum Beispiel Religion und Religiosität, Geschlechterverhältnisse, Mann und Frau, Ziele der Kindeserziehung, welche Werte wollen Eltern in ihren Kindern sehen, Werte der Arbeitswelt, was sind die Grundmotivationen, die Leute dazu führen, einen Job wahrzunehmen, geht es nur um Geld, geht es nur um Sicherheit, geht es um Selbstverwirklichung und solche Dinge. Es geht um zwischenmenschliches Vertrauen, es geht um Vertrauen in die Institutionen in einer Gesellschaft, es geht um Happiness, also Glück, Lebenszufriedenheit. Wir fragen nach öffentlichem Engagement. Wer engagiert sich, in welcher Form und warum? Es geht um Einstellungen zu Menschenrechten und der Demokratie oder auch zum autoritären Staat, der einen starken Führer hat. Es geht um Einstellungen zur Umwelt und Wirtschaft, Marktwirtschaft und Wohlfahrtsstaat und ähnliches mehr. Also wir haben eine ganze Palette von Fragen, in denen wir Unterschiede abbilden können, Gemeinsamkeiten sehen können, innerhalb der Gesellschaften, zwischen verschiedenen sozialen Schichtungen, den Generationen, den sozialen Schichten, den Bildungsschichten, den Einkommensschichten, den Religionsgruppen, den verschiedenen ethnischen Gruppen. Wir können aber auch schauen, wie unterschiedlich sind ganze nationale Bevölkerungen voneinander. Wir können Kulturkreise abbilden. Gibt es sowas wie eine westliche Kultur, die sich in bestimmten Werten deutlich vom Rest der Welt abgrenzt? Gibt es eine islamische Kultur oder eine buddhistische, hinduistische und so weiter und so fort? Wir sind auch daran interessiert, dann natürlich, deshalb Wertewandel, zu beobachten, ob sich Mentalitäten im Zeitverlauf tatsächlich auch verändern und wenn ja, in welcher Richtung? Und dann nochmal nachgefragt, sind solche Veränderungen, wenn wir sie beobachten, gehen sie in die richtige Richtung, sind sie wünschenswert. Und darüber würde ich heute Abend gerne etwas genauer sprechen. Also über den Wertewandel. Diese Karte bildet kurz ab, welche Länder mindestens einmal vom World Value Survey, von der Weltwertestudie abgedeckt worden sind. Es sind also knapp über 100 Länder. Sie könnten jetzt sagen, uns fehlt damit die Hälfte. Etwa die Hälfte der Staaten, die als unabhängige Mitglieder bei der UNO eingetragen sind, das ist richtig. Aber wir haben aus jeder Weltregion das bevölkerungsreichste Land oder die beiden oder die drei bevölkerungsreichsten Länder, sodass wir sagen können, dass diese Auswahl von 100 Ländern über 90% der Weltbevölkerung sozusagen repräsentiert, nicht zuletzt bei China und Indien natürlich, weil sie die alleine schon ein Fünftel ausmachen. Ich habe Ihnen eben kurz geschildert, wie breit die Themenpalette ist, über die wir Werte und Überzeugungen abfragen. Das Interessante, was wir von Anfang an festgestellt haben, als wir anfingen, diese Umfragedaten zu analysieren, wenn Sie sich den Fragebogen anschauen, werden Sie feststellen, dass dort etwa 250 verschiedene Fragen gestellt werden. Der Fragebogen ist etwa 30 Seiten lang, die Interviews dauern in der Regel etwas zwischen 45 und 60 Minuten. Da kommt also eine ganze Menge Informationen von den vielen Befragten hinein, die wir auswerten können. Es hat sich aber herausgestellt, dass es sozusagen zwei Grunddimensionen gibt, auf denen sich Unterschiede abbilden, auf denen diese Unterschiede besonders wichtig und ausgeprägt sind. Sie sehen auf der Horizontalen eine dieser beiden Grunddimensionen. Hier geht es um religiöse versus säkulare Werte. Bevölkerung, die sich weiter links befinden. Sie sehen auch schon gleich, dass sich Länder hier gruppieren. Hier in dieser unteren linken Ecke finden wir viele Länder in Südasien, im Mittleren Osten und Nordafrika und auch im subsaharischen Afrika. Diese Bevölkerungen sind links angesiedelt auf dieser Dimension, das heißt, sie sind sehr religiös. Die Kirchen, die Moscheen, die Geistlichkeiten in diesen Ländern, je nachdem welcher Denomination sie vorwiegend angehören, spielen dort eine sehr große Rolle. Mit dem einher geht aber auch, im Englischen nennen wir das Sacred Values. Es besteht dort, wo Religion wichtig ist, generell auch ein starkes Bedürfnis nach Sakralheit, also auch andere Quellen von Autorität, wie zum Beispiel die Nation oder die Familie, haben einen großen Stellenwert. Und dieser wird in der Regel patriarchalisch autoritär unterfüttert. Gesellschaften, die sich hier rechts bewegen, sind sehr säkular. Das heißt, da spielt die Religion allenfalls als Privatangelegenheit eine Rolle, als gesellschaftlicher Faktor, als gesellschaftliche Größe, aber eher weniger. Sie sehen hier, dass es da im Prinzip zwei Gruppen von Ländern gibt, oder drei kann man sagen. Zum einen sind viele ex-kommunistische Länder sehr säkular, verständlicherweise nach mehreren Jahrzehnten einer Doktrin, dem Marxismus, Leninismus, der ja versucht hat, die Religion an den Rand zu drängen, wenn nicht sogar zu eliminieren. Wir finden hier dann auch Gesellschaften in Ostasien, also die konfuzianisch zum Beispiel geprägt sind, und Konfuzianismus ist ja eigentlich keine Religion, sondern eine sehr säkulare Ethik. Und wir finden auch die skandinavischen Länder oder die Länder, die früh durch die Reformation gegangen sind und historisch protestantisch geprägt sind, auf dieser säkularen Seite vertreten. Wichtiger noch ist diese Dimension, über die werde ich heute ausführlicher sprechen, weil wir aus vielen Studien wissen, dass diese Dimension für die Tragfähigkeit von Demokratie von absolut zentraler Bedeutung ist. Also wie eine Gesellschaft sich positioniert auf dieser Achse von patriarchalischen Werten, wenn sie sich unten befinden, zu emanzipativen Werten, wenn sie sich oben befinden, ist von absoluter Bedeutung für die Tragfähigkeit und für die Funktionsweise von modernen Demokratien. Nun, Länder, die sich hier unten befinden, haben ein bestimmtes Verhältnis zur Geschlechtergleichberechtigung. Nämlich, es gilt sozusagen nach wie vor das patriarchalische, das männliche Dominat über die Frau. Es gilt auch, dass in der Kind-Eltern-Beziehung diese Beziehung eine stark autoritäre ist. Da wird zum Beispiel bei den Zielen der Kindererziehung, welche Qualitäten erwarten Sie bei Ihren Kindern, wenn sie erwachsen sind, was sie zeigen sollen, Gehorsam, Fügsamkeit wird dort sehr stark betont. Ja, das gehört alles dazu. In diesen Ländern wird man patriarchalisch, heißt auch, wenn man diese Leute danach fragt, wie sie sich vorstellen, wie die Autoritäts-, die Machtstrukturen in ihrem politischen System geordnet sein sollen, dann wird man viele Befragte finden, die sagen zum Beispiel, dass sie sehr damit einverstanden sind, dass das Land, Zitat, einen starken Führer hat, der sich nicht ständig mit Parlamenten, Wahlen und Medien auseinandersetzen muss. Das wird also bei den patriarchalischen Werten sehr stark befürwortet. Emanzipative Werte entsprechend genau umgekehrt. Ist am meisten ausgeprägt in den skandinavischen Ländern oder generell auch in den protestantisch-westeuropäischen Ländern. Sehr starke Betonung der Gleichberechtigung der Geschlechter. Und das ist auch eines der Themenfelder, auf denen wir über die letzten Jahrzehnte die stärkste Bewegung in den Moralsystemen gesehen haben. Und dann, was hier auch dazu gehört, ist natürlich generell sexuelle Freiheit. Toleranz von Homosexualität wird in den Gesellschaften, die stark emanzipativ sind, sehr stark befürwortet, überhaupt, dass man freie Wahl über seine Reproduktion hat. Dinge wie Scheidung, Abtreibung, da ist man sehr tolerant, da wo die Werte emanzipativ sind. Nun ist es in der Kulturpsychologie gang und gäbe, dass man solche Unterschiede, wie Sie sie hier auf dieser Karte sehen, zwischen den Nationen, dass man die sozusagen als Konstanten des nationalen Charakters beschreibt und davon ausgeht, dass die Länder sich hier zueinander platzieren, dass das sozusagen sich über Zeit nicht sehr stark verändert, sondern langfristige Prägungen einer Gesellschaft sind, die weit in die Geschichte zurückreichen. Wenn man diese Sichtweise annimmt, wird man jetzt nicht sehr viel Dynamik vermuten wollen, was Wertewandel zum Beispiel anbetrifft. Sie werden aber sehen im nächsten Graphen, nein, einen noch davor, das wollte ich Ihnen noch kurz zeigen, man kann jetzt natürlich schauen, wie diese Länder sich gruppieren in verschiedene Kulturzonen. Und wenn man das versucht, kriegt man ein Bild, man kann die Einteilung natürlich auch anders vornehmen. Man kann statt 10 auch 12 oder 13 oder 14 Kulturzonen abbilden, man kann die Länder des Baltikums zusammenführen oder des Balkans, und man wird sehen, die sehen das ja auch im Eurovision Song Contest, wie Länder sich zueinander Punkte zuschieben, dass da auch bestimmte historische Verbindungslinien existieren, die sich zum Teil auch hier widerspiegeln. Sie sehen also den protestantischen Westen, das sind also die Länder Skandinaviens, die Niederlande, Westdeutschland, Großbritannien und so weiter, stark säkular, aber vor allem sehr stark emanzipativ. Diese blauen Zonen sind die Kulturzonen, die wir sozusagen der westlichen Welt zuordnen würden, nach unserem Kategoriensystem. Und interessanterweise, Sie sehen schon, es gibt schon so etwas wie eine westliche Gemeinsamkeit, nicht so stark auf dieser Achse, wo der Westen hervorsticht, als Singularität gewissermaßen, ist auf dieser Achse hier, der Westen ist sozusagen definiert, dadurch, dass er emanzipativ von den anderen Kulturzonen hervorsticht. Die islamische Welt, da sehen wir eigentlich die größte Kulturdistanz. Und das spricht natürlich auch zum Thema Migration und Einwanderung und ob das Herausforderungen aufwirft. Nach dieser Grafik müsste man zumindest feststellen, wenn wir zum Beispiel in meinem Heimatland, in Westdeutschland, in Deutschland, wenn da viele Immigranten aus dem islamischen Bereich kommen, hat man natürlich schon das Problem, dass hier Bevölkerungsgruppen miteinander in Kontakt treten, die unterschiedliche Werte mitbringen. Das heißt nicht sofort, dass das dysfunktional oder kontraproduktiv ist. Es hängt auch immer davon ab, wie die Leute diskursiv damit umgehen, wie viel Toleranz da im Spiel ist. Aber man muss schon feststellen, dass es da deutliche Kulturunterschiede gibt. Die kann man ja auch jeden Tag selber im Alltag beobachten. Jetzt aber zum Thema Wertewandel. Das möchte ich nochmal betonen. Diese Kulturunterschiede sind keineswegs in Stein gemeißelt. Gesellschaften können sich und tun sich auf diesen Achsen auch sehr stark verändern, wenn sie unter den Einfluss bestimmter Kräfte kommen. Und darüber möchte ich auch kurz was sagen. Diese Grafik bildet ab über die Generationenabfolge in jeder Kulturzone, wohin sich die Gesellschaften in den letzten Jahrzehnten bewegt haben auf dieser Kulturkarte. Und wenn man das jetzt sieht, muss man feststellen, Mann, da ist eine ganze Menge Bewegung drin, das ist das eine, was man feststellt. Es werden doch erhebliche Strecken hier zum Teil zurückgelegt, von den älteren zu den jüngeren Generationen. Zum Zweiten muss man feststellen, die Bewegung geht erstaunlich in die gleiche Richtung. Es geht fast überall nach oben rechts, zu unterschiedlichen Graden, aber das ist die dominierende Richtung. Das heißt, es geht tendenziell in Richtung stärker säkulare Werte und tendenziell insbesondere in Richtung stärker emanzipative Werte. Jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, wenn alle Kulturkreise in die gleiche Richtung marschieren, wertemäßig, dann müssen die doch irgendwann konvergieren. dichter zusammenkommen? Nein. Wenn sie sich nämlich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten bewegen, auch wenn sie sich dann in die gleiche Richtung bewegen, kann es sein, dass sie am zweiten Zeitpunkt, den ich messe, weiter auseinander sind, als dass sie das vorher waren. Und das kann man auch zeigen, dass die Abstände zwischen den Pfeilspitzen sind größer als die Abstände zwischen den Punkten, wo die Pfeile ihren Ausgangspunkt nehmen. Das heißt, sie sind zwar alle in die gleiche Richtung gegangen, aber Kulturunterschiede, insbesondere zwischen westlichen und nicht westlichen Gesellschaften und insbesondere auch nochmal im Hinblick auf die emanzipativen Werte, sind über die letzten Jahrzehnte größer und nicht kleiner geworden, trotz dieser gleichgerichteten Bewegung. Jetzt ist natürlich als nächste Frage interessant zu fragen, wo kommt das her? Was treibt diesen Wandel? Ist der überhaupt sinnvoll? Können wir aus soziologischer Sicht sagen, dass das eine funktionale Entwicklung ist? Mit anderen Worten, nehmen die Leute durch diesen Wertewandel auch die Mentalitätsprägungen an, die die sich verändernde Gesellschaft auch zunehmend von ihnen abfordert? Wenn die Antwort darauf ein Ja wäre, könnten wir sagen, in der Tat, dieser Wertewandel ist funktional. Wir haben hier die Länder eingeteilt, hier fehlt ein Wort, es müsste hier Wissensgesellschaften heißen und hier Industriegesellschaften und hier Agrar- und Rohstoffexportierende Gesellschaften. Das ist natürlich eine Einteilung, die auf die Ökonomie abzielt. Das heißt, hier haben wir Länder wie zum Beispiel Schweden, Deutschland, USA, Österreich. Wissensgesellschaften sind Länder, die den Hauptteil ihres Wohlstandes aus der Herstellung intelligenter, das heißt technisch hochwertiger Güter und Dienstleistungen schöpfen. Industriegesellschaften sind diejenigen, die ihren Wohlstand nach wie vor aus der Herstellung von klassischen Industrieprodukten und Dienstleistungen erwerben, die auf der Wissensskala sozusagen etwas weiter unten angesiedelt sind. Und die agrar- und rohstoffexportierenden Ökonomien sind die Gesellschaften, die auf der Wissensskala am unteren Ende stehen, die also ihre Wertschöpfung aus Gütern, die wenig weit in der Verarbeitungskette vorangeschritten sind, also Rohstoffe, Naturprodukte, Agrarprodukte oder halt eben Erdöl und ähnliches mehr beziehen. Und man sieht, da gibt es einen ganz klaren Unterschied, wenn wir das als Hierarchie in der Wissenskette betrachten, sieht es so aus, als ob das Aufkeimen, das Aufkommen der Wissensgesellschaft hier eine stark treibende Kraft ist. Mit einer leichten Nuance, es scheint zunächst, wenn wir uns von hier nach hier bewegen, also von Agrar- und Erdölökonomien zu Industrieökonomien, gibt es eine stärkere Bewegung auf dieser Achse hier. Also es geht von einer stärker religiösen in eine eher säkular geprägte Gesellschaft. Und diese Bewegung stoppt dann ein Stück weit ab, weil dieser Unterschied hier ist nicht mehr so groß. Ja? Was dann passiert im Übergang zur Wissensgesellschaft, ist vor allem eine Bewegung auf dieser Achse. Also die Gesellschaften werden dann in ihren Werten offensichtlich stärker emanzipativ. Das kann man auch hier nochmal sehen. Ich konzentriere mich jetzt stärker auf diese eine Achse, also auf diese hier, weil, wie gesagt, die für Demokratie besonders wichtig ist. Und wir sehen hier Schulabschluss. Und wenn Sie von links nach rechts gehen, meint das einen höheren Schulabschluss. Und so weiter rechts, umso höher ist der Schulabschluss. Und man sieht, egal welche dieser drei ökonomischen Welten wir uns anschauen, wenn Leute einen höheren Schulabschluss erwerben, ist die Tendenz da, dass sie in ihren Einstellungen, in ihren Werten emanzipativer sind, als die, die einen geringeren Schulabschluss haben. Im Durchschnitt natürlich. Ja. Und natürlich auch immer nur in Referenz zu dem, wo der Rest der Gesellschaft steht. Also die sehr Hochgebildeten in den Agrarökonomien sind natürlich nicht so emanzipativ wie die sehr Hochgebildeten in den Wissensökonomien, weil der ganze Referenzrahmen sich hier schon über die Jahrzehnte sehr deutlich verändert hat. Man sieht also, dass diese Kurven auch steiler werden entlang der Wissensskala. Es scheint also tatsächlich so zu sein, dass die Kräfte, die wir mit Bildung, also wir nennen das in der soziologischen Sprache kognitive Mobilisierung, mehr Bildung, mehr Zugang zu Informationen und Wissen und dass sich das auch verbreitet in weite Schichten der Gesellschaft. Und was wir meinen, was dadurch stattfindet, ist einfach eine massenhafte intellektuelle Stimulanz, Und es ist eigentlich erstaunlich, dass man so ein Bild überhaupt findet, weil die Bildungssysteme in dieser Welt, wenn Sie mal anfangen, darüber nachzudenken, wie Curricula aussehen, Schulpläne, wie die Bildungssysteme organisiert sind, wie lang sind die Schüler und wie hoch ist die Qualität des ausbildenden Personals, die unterscheiden sich ja praktisch allem, was man sich nur vorstellen kann. Wie soll man hier erwarten, dass von Bildung überhaupt nur irgendwas Universelles ausgeht? Aber es gibt offensichtlich tatsächlich die Tatsache, dass egal wie unterschiedlich die Bildungssysteme jeweils gestaltet sind, mehr Bildung bedeutet mehr Emanzipation. Und wir glauben, das hat etwas damit zu tun, dass egal welche Schulbildung wir uns aneignen, wenn wir im Prozess dieser Bildung sind, werden wir sozusagen in die Lage versetzt oder stärker in die Lage versetzt, für uns selber zu denken. Das heißt, uns unabhängig zu machen von den Interpretationen dieser Welt von anderen. Das heißt, auch ein Stück weit unabhängiger von Autoritäten, von Eliten, werden selber zu Schlussfolgerungen zu kommen. Sich selber seinen Reim auf Dinge machen zu können. Wenn man sich diese Eigenschaft erworben hat, dann will man die auch nutzen. Wenn ich für mich selber denken kann, wenn ich für mich selber entscheiden kann, oder zumindest der Überzeugung bin, dass dem so ist, dann möchte ich auch nicht mehr ferngesteuert sein. Und das verändert Mentalitäten dann in eine Richtung, dass sie stärker anti-autoritär, stärker freiheitsbetont und selbstbestimmungsbetont werden. Und das ist das, was wir in diesen emanzipativen Werten eben genau sehen. Wenn Sie sich jetzt die Frage stellen, ist das denn gut für unsere Institutionen? Wir haben hier abgebildet, wie die Länder sich entwickelt haben oder die Kulturzonen auf einer Skala, die abbildet, es geht jetzt nicht um die Werte, sondern hier geht es um die Institutionengefüge, um die Verfassungsstrukturen eines Landes. Das ist ja etwas anderes. Das hat ja was mit legalen Mustern zu tun. Also hier geht es darum, wie sehen die Institutionengefüge aus auf einer Skala von eher autoritär zu eher liberal. Um das zu messen, schauen wir natürlich zum Beispiel auf Rechte, die den Bürgerinnen und Bürgern zugestanden sind. Jetzt können Sie natürlich auch in einem System wie zum Beispiel der Bundesrepublik sehen, dass, obwohl sich der Verfassungsrahmen nicht geändert hat, Rechte haben sich trotzdem über Zeit und zum Teil massiv verändert. Wenn Sie an die Abtreibungsgesetzgebung denken, wenn Sie an die gleichgeschlechtliche Ehe denken, wenn Sie an innereheliche Vergewaltigung denken, das ist noch gar nicht so lange her, dass das überhaupt als Straftatbestand anerkannt wurde. Also unterhalb der Schwelle einer gleichbleibenden Verfassung ändert sich trotzdem das Institutionengefüge in seiner Rechtsvielfalt, die sie den Bürgerinnen und Bürgern zuspricht. Und in der Regel gehen die Richtung von autoritär zu liberal. Es gibt natürlich auch Länder, wenn Sie an Russland denken, wenn Sie an Ungarn oder Viktor Orban denken, wo dann die Umkehrbewegung auch stattfindet. In Russland wurden unter Putin die Rechte der Homosexuellen ja sehr stark eingeschränkt. Aber trotzdem, der Grundtrend ging in diese Richtung und man kann auch feststellen, dass Länder oder Kulturkreise sich in dem Maße von autoritär zu liberal bewegt haben, indem die Mentalitäten der dazugehörigen Bevölkerung sich von patriarchalisch zu emanzipativ verändert haben. Die Schlussfolgerung daraus wäre tatsächlich in der Tat, da komme ich nochmal auf mein Eingangsstatement zurück, dass diese Werte, diese emanzipativen Werte sehr wichtig sind, für die Tragfähigkeit, für die Zukunftsfähigkeit, für die Funktionsweise demokratischer Systeme. Jetzt aber zurück zu der Frage, das war ja auch im Titel enthalten, kann man hier von Fortschritt sprechen? Hat sich die Frage wäre auch, um mit Steven Pinker zu sprechen, kehrt dieser Wertewandel sozusagen die besseren Seiten unserer menschlichen Natur, bringt er die zum Vorschein. Pinker hat ja auch sein Buch genannt The Better Angels of Our Nature. Das war ein Buch, das er 2012 veröffentlicht hat über den verschiedene Trends beschrieben, über den Niedergang zwischenmenschlicher und zwischenstaatlicher Gewalt, die er sehr datenintensiv belegt hat. Und natürlich ist es so, dass der Mensch zwei Seiten seiner Natur hat, schlechte und gute Seiten. Die Frage ist eben, bringen gesellschaftliche Veränderungen sozusagen die guten Seiten zur Vorherrschaft über unsere schlechten Seiten? Und ich meine, diese Frage kann man mit Ja beantworten, wenn man sich das hier anschaut. die Ausdehnung unserer Solidaritätszirkel. Meine These ist, dass wenn die emanzipativen Werte ansteigen, befinden wir uns in einem Prozess der Horizonterweiterung, der mentalen Horizonterweiterung. Das, was wir mit reinnehmen in unsere Sicht, wofür wir Empathie, Solidarität entwickeln, wird immer inklusiver, bis wir diesen Außenbereich hier erreichen, wo es dann heißt Menschheit und darüber hinaus dann Erde, wo es dann keine Gruppenschranken und keine Diskriminierung mehr gibt, wenn jemand dort angelangt ist. Wenn Sie sich die Arbeiten des Psychologen, des Entwicklungspsychologen Robert Keegan anschauen, dann beschreibt er den Prozess individueller psychologischer Entwicklung durch Bildung als genau eine solche Bewegung von einer Innenorientierung in einem schmalen Solidaritätszentrum zu einem immer weiter expandierenden, also tatsächlich mentale Expansion. Jetzt ist es natürlich so, was macht der Populismus? Der Populismus macht genau das. Der Populismus versucht die umgekehrten Instinkte, und das sind auch unsere ursprünglicheren Instinkte, die eigene Gruppe zu schützen, wenn es um Überleben geht, wenn man im Überlebenskampf sich befindet. Das ist natürlich, das ist archaisch, das sind unsere Urinstinkte, und der Populismus spricht natürlich genau diese an, und das geht natürlich am besten, wenn man Bedrohungsszenarien aufmacht. Ja? Weil man dann vielleicht psychologisch hierhin wieder zurück kann. Also ich nenne das eine parochiale Bewegung und Orientierung, also America first, aber viele von Ihnen haben vielleicht auch die Videos gesehen, Make My Country Second, das Schönste von den Niederländern, aber das Österreichische fand ich auch sehr schön. Also da geht es darum, auf dieser aufblühenden Nationalismus, den wir jetzt wieder beobachten, Brexit, raus, das zur Zurückgewinnung von Souveränität in kleinere Räume. Ja, das ist genau diese Umkehrbewegung. Ich will Ihnen das auch mal kurz zeigen. Wir haben das auch gemessen, wie parochial oder wie universal denken die Leute. Wir haben hier nach Umweltschutz weltweit gefragt und globalen Klimawandel, aber auch nach Bekämpfung der Armut in der dritten Welt, also Menschheit als Solidaritätsreferenz und Planet Erde als Solidaritätsreferenz. Und wenn emanzipative Werte stärker sind, ist auch der Universalismus stärker. Und deshalb sage ich nach wie vor, diese Werte sind positiv zu bewerten, als Fortschritt, wenn sie denn aufkeimen. Jetzt aber zum Populismus. Wie kann man den Erfolg des Populismus in Einklang bringen mit diesem progressiven, emanzipativen Wertewandel, wo der Populismus doch eigentlich genau das Gegenteil anspricht, wenn Sie sich anschauen, was die Rechtspopulisten insbesondere in Bezug auf die Familie sagen, in Bezug auf die Geschlechterverhältnisse. Da gehen wir eigentlich 4 oder 5 Schritte in der Emanzipation wieder zurück. Also warum ist das erfolgreich, wenn auch der Wertewandel insgesamt in eine andere Richtung geht? Ein Zugang, den man hier treffen kann, ist diese Zweiteilung, die Politikwissenschaftler gerne machen, wenn sie versuchen, den Konfliktraum, wo Parteienwettbewerb stattfindet, westlicher Demokratien zu kartografieren, wenn sie so möchten. Es gibt die klassische Konfliktlinie zwischen linken Arbeiterparteien und rechten, freien Markt propagierenden Parteien. Geht es also einmal um Marktfreiheit versus soziale Sicherheit, und das ist natürlich ein Konflikt, der relativ deutlich durch das Einkommensniveau der Bevölkerungsschichten bestimmt wird. Die, die am unteren Ende sind, haben ein natürliches Interesse, eher für soziale Sicherheit zu sein. Die, die am oberen Ende sind, brauchen das nicht und können entsprechend sich für den freien Markt erwerben. Also das ist die eine Konfliktlinie, und diese Konfliktlinie hat auch über Jahrzehnte unsere Parteiensysteme dahin geprägt und geformt, dass wir in allen westlichen Demokratien eine Zentrum-Links- und eine Zentrum-Rechtspartei haben. Im österreichischen Kontext, wenn ich nicht falsch informiert bin, wäre das entsprechend SPÖ und ÖVP. Im bundesdeutschen Kontext SPD und christlich-demokratische Union. Durch den Wertewandel ist aber eine zweite Konfliktlinie hinzugekommen. Während dieses hier ein ökonomischer Konflikt ist, ist das ein moralischer Konflikt. Hier geht es also genau um diese Fragen Toleranz von Homosexualität, gleichgeschlechtliche Ehe, Auffassung von Abtreibung, sexuelle Freiheit, aber auch Offenheit des Landes für Zuwanderung. Da befinde ich mich hier oben, Fortschritt, moralischer Fortschritt. Ich kann aber auch dagegen sein, da befinde ich mich in diesem Bereich Tradition. Und das Interessante ist, was die Positionierung auf dieser Achse steuert, ist weniger das Einkommen als der Bildungsstand. Das haben Sie auch eben gesehen, höhere Bildung geht in der Regel mit stärkeren emanzipativen Einstellungen einher, weil Bildung einfach auch Empathie erzeugt, durch Einsicht. Jetzt kann man sich fragen, der Begriff wurde von der Friedrich-Ebert-Stiftung im bundesdeutschen Kontext geprägt, man spricht ja nicht mehr so von der klassischen Arbeiterschaft, ja, Proletariat, sondern jetzt von einem Prekariat, was Beschäftigungsverhältnisse sind, die in unsicheren Beschäftigungsverhältnissen stehen, am unteren Ende der Einkommensskala, deren Beschäftigung auch damit bedroht sind, durch Globalisierung outgesourced zu werden und so weiter und so fort. Und das ist eine Problemgruppe, die vom Populismus sozusagen positiv angesprochen wird, wo der Populismus erfolgreich ist. Warum? Dieses Prekariat, das wissen wir auch aus unseren Analysen, ist auf dieser Konfliktlinie eher links anzusiedeln, also zu den alten linken Parteien, wenn es um höhere Löhne geht, um Arbeitsplatzsicherheit, um Schutz des nationalen Marktes für die eigenen Produkte und so weiter und so fort. Die sind also auf der Konfliktachse bei sozialer Sicherheit aus sehr verständlichen Gründen angesiedelt. Auf der moralischen Achse, da ist nicht so viel Bildung in diesen Schichten. Manchmal spricht man auch von bildungsfernen Schichten. Seltsames Wort, aber das existiert. Und da sind sie auch eher traditionell verankert. Jetzt können sich die Bundesrepublik Deutschland als Beispiel nehmen, was im Parteiensystem passiert ist, als die SPD sich mit der Agenda 2010 unter Schröder im Versuch New Labour unter Tony Blair nachzuahmen, hat die SPD sich von der Position, nämlich hier ungefähr, wo sie diese Wählerschicht abgreifen konnte, hat sie sich deutlich nach rechts bewegt, teilweise sogar die CDU überholt. Die CDU hat sich in der Mitte auf dieser Achse deutlich nach oben bewegt, insbesondere unter Merkel. Viele sprechen von einer Sozialdemokratisierung der CDU. Da sind also Dinge wie Schwulenehe und diese Themen sind auf einmal viel progressiver angesprochen worden. Und plötzlich stehen diese Leute hier sozusagen im Regen und da ist keine Partei mehr da, die sie entweder auf der Konfliktachse oder auf dieser anspricht. Und dann kommt die AfD oder andere Populisten, die genau dieses dann tun. Es ist also nicht damit getan, die Wählerschichten sozusagen zu verunglimpfen. Es hat auch was damit zu tun, wie die Angebotsseite sich im Wettbewerb zu diesen Wählerschichten verhält. Und Sie haben es auch im US-amerikanischen Wahlkampf gesehen. Clinton hat ja nun diese Blue-Collar-Voters im Rust Belt als Basket of Deplorables bezeichnet. Es gab schlimmere Wörter, wie zum Beispiel White Trash. Eine Vokabel, die auch kursiert ist, die dann, und was das macht, ist natürlich, dass man diese Wähler und ihre Einsichten problematisiert und ihnen sozusagen einen Stempel aufdrückt, ein Label, eine Vokabel, ein Zertifikat, was einen der Diskussion entnimmt und dann die Auseinandersetzung, eigentlich nicht mehr die Auseinandersetzung damit führen lässt. Ein Stück weit muss man einfach auch sagen, dass aufgrund der sozialen Lage, wo dieses Prekariat sich befindet, das legitime Anliegen sind, wo sie sich eben im Konfliktraum befinden und dass sie dementsprechend auch durch Parteien anzusprechen werden. Ein anderer Take ist dieser, beim Populismus kommt nämlich noch eins hinzu, was den alten Konfliktraum zwischen Altlinksrechts und Neulinksrechts sprengt. Und das ist dieser hier. Die Vertrauensflucht. Und da haben Links- und Rechtspopulismus eins gemeinsam. Sie denken an Bernie Sanders und Donald Trump, die haben zum Teil ähnliche Themen gehabt. Zum Teil auch im Sprachduktus Sanders nicht ganz so schlimm. Aber es gab schon eine Gemeinsamkeit, sich als Anti-Establishment darzustellen. Das tun ja alle Populisten. Ja, sie kommen sozusagen, stellen sich als welche da die außerhalb des Systems kommen. Und das spricht eben genau diese Entfremdung an, die teilweise in verschiedenen Schichten stattgefunden hat. Und wenn wir das jetzt miteinander verbinden, wo befinden sich die Wähler in dieser Konfliktachse, diesen moralischen Konflikt zwischen Fortschritt und Tradition, zwischen Gleichberechtigung und Nichtgleichberechtigung, in dieser Vertrauensflucht, zwischen Zutrauen und Entfremdung, dann ist der Rechtspopulismus eigentlich in diesen Quadranten hier anzusiedeln. Das sind also die Leute, die sich vom System, von den Institutionen entfremdet fühlen, sich nicht mehr angesprochen fühlen, zugleich aber auch eher konservative, ich sage jetzt mal rückschrittliche, moralische Werte, wenn es um Geschlechter geht, aber natürlich auch insbesondere, wenn es um Zuwanderung geht, vertreten. Eine Lesart wäre jetzt zu sagen, der Populismus ist deshalb erfolgreich, weil diese Wählerschicht im Anteil der Bevölkerung gewachsen ist, sodass es also jetzt mehr abzugreifen gibt für die Populisten. Und das ist definitiv nicht der Fall, weil dann könnte dieser Wertewandel, den ich vorhin gezeigt habe, der könnte dann gar nicht stattgefunden haben. Das kann es also nicht sein, es muss was anderes passiert sein. Und mit dieser These möchte ich dann für heute auch schließen, aber dazu vielleicht noch zwei Schaubilder. Wenn wir uns angucken, wie groß ist der Anteil der entfremdeten Traditionalisten in den westeuropäischen Bevölkerung, und wir bilden das hier über Alter ab, nach rechts bedeutet jünger. Ja? Und wir haben zwei unterschiedliche Zeitpunkte, einmal so die Mitte der 2010er und einmal Mitte der 90er Jahre. Und was wir sehen, über die Alters-, über die Generationenfolge, nimmt der Anteil dieser entfremdeten Traditionalisten deutlich ab. Und er hat auch über Zeit deutlich abgenommen. Wenn wir das jetzt noch ein bisschen verfeinern, das sehen wir hier, diese zwei Linien, die plumpsen einfach ein Stück weit nach unten, wenn wir uns das hier angucken, weil hier kommt noch eine zusätzliche Qualifikation mit hinzu. Wir gucken uns jetzt diese entfremdeten Traditionalisten unter einer zusätzlichen Bedingung an, nämlich, dass sie im Interview gesagt haben, dass sie keine Ausländer wollen. Das haben nicht alle von denen gesagt, sondern ein kleinerer Anteil. Und dann sind das Gott sei Dank etwas weniger, aber das Muster ist im Prinzip dasselbe. Über die Generationenfolge weniger und über Zeit hat es abgenommen. Das heißt tatsächlich, das Wählerpotenzial des Rechtspopulismus hat abgenommen und trotzdem sind sie erfolgreicher geworden. Wie geht das zusammen? Hier ist die Erklärung. Hier sehen wir, wie sich die Leute einstufen in soziale Schichtung. Die Leute kriegen eine Pyramide gezeigt und auf der stehen dann kleine Etiketten. Und wir fragen sie, welcher Schicht fühlen sie sich zugehörig, subjektiv betrachtet. Und dann sehen sie so diese Etiketten, dann heißt es unten, heißt es Unterschicht, Arbeiterschicht, untere Mittelschicht, obere Mittelschicht, wir haben keine mittlere Mittelschicht, weiß ich nicht genau, ich habe die Skala nicht entworfen, aber dann obere Mittelschicht, dann gibt es nochmal Oberschicht. Das Interessante ist, dass weniger als 2% aller Befragten in allen westlichen Demokratien, weniger als 2% diese Frage, die Antwort verweigern. Entweder weil sie es nicht wollen oder weil sie sich nicht in der Lage sind, das zu können. Das ist deshalb interessant, weil in der Soziologie seit Jahrzehnten davon gesprochen wird, dass das Konzept soziale Klasse eigentlich tot sei. Die Leute haben kein Problem damit, offensichtlich. Sie sehen hier auch, wie groß diese Kuchenstücke sind. Da sehen Sie, ob sich da was verändert hat im Bevölkerungsanteil. Also hier bilden wir die obere Mittelschicht ab und wir sehen, wie die gewandert ist in den letzten 15 Jahren in diesem Raum hier. Die ist auch ein bisschen größer geworden, aber ganz minimal. Das ist jetzt hier ungefähr 25%, ja, das ist ein guter Viertel, weil hier ein bisschen weniger als 25%. Das ist die Oberschicht, niemand ordnet sich der Oberschicht zu, heute noch weniger als vor 15 Jahren. Untere Mittelschicht, Arbeiterschicht und hier die Unterschicht und hier liegt vermutlich das Problem. Sie sehen natürlich hier einen großen Beleg für den Wertewandel, den ich eben gezeigt habe, weil alle Kuchenstücke sind nach oben gewandert. Das heißt, sie haben sich alle in Richtung Fortschritt, also mehr emanzipative Werte bewegt. Und das trifft im Übrigen auch in Bezug auf Zuwanderungsfreundlichkeit zu. Da war ich sehr überrascht, wenn man den öffentlichen Diskurs folgt. Da hatte ich etwas anderes vermutet. Ich dachte nämlich, die Fortschrittlichkeit zeigt sich nur bei diesen Geschlechterfragen, aber nicht so sehr, wenn es um Migration geht, aber dem ist nicht so. Da würden wir ein ähnliches Bild sehen. Also die sind alle nach oben gegangen, aber die sind nicht in gleichem Maße nach links oder nach rechts gegangen. Die Unterschicht ist signifikant in Richtung mehr Entfremdung gegangen. Und das Entscheidende ist aber, dass die Länge dieser Pfeile so unterschiedlich stark ist. Was bedeutet, dass sich die Klassenspaltung Die Klassenspaltung hat sich massiv vergrößert. Hier war das der Abstand und jetzt ist das der Abstand und der ist mehr als doppelt so groß. Und ich kann mit meiner Analyse zeigen, wenn was jetzt passiert ist mit diesem rechtspopulistischen Potenzial. Erstens ist es geschrumpft, aber es ist auch sozial distinkter geworden. Wenn wir nach den Merkmalen schauen, die diesen Leuten oft zu eigen sind, also auf dem Land zu wohnen, relativ wenig Bildung zu haben, in relativ prekären Jobs zu sein, meistens eher männlich geprägt zu sein, in der Regel oft auch sehr stark religiös zu sein, eher den älteren Generationen zuzuschreiben und so weiter und so fort, dann haben sich diese Einflussfaktoren über die Zeit verstärkt. Das heißt, das Sozialprofil dieser entfremdeten Traditionalisten ist schärfer geworden. Die sind dann geschrumpft. Wir wissen, dass kleinere Gruppen sich leichter mobilisieren lassen. Kleinere Gruppen lassen sich leichter ansprechen. Wenn deren Sozialprofil auch jetzt noch distinkter, ausgeprägter wird, dann lassen sie sich auch noch besser ansprechen. Und Sie sehen natürlich auch, die Polarisierung ist entsprechend größer geworden, sodass natürlich hier starke Entfremdungsgefühle vorherrschen, die durch die populistischen Parteien momentan sehr erfolgreich angesprochen werden. Damit will ich es jetzt erstmal bewenden lassen und ändern mit einem Stück Eigenwerbung, wenn Sie das in akademischen Nuancen und im Detail auf 450 Seiten genauer nachlesen möchten, kann ich Ihnen dieses Buch hier empfehlen, das bei Cambridge University Press veröffentlicht wurde. Ich bin sehr gespannt auf Fragen oder Kommentare oder auch Kritik. Dankeschön.